Ich hatte vor 7 Jahren ungefähr das Vorrecht, in Kalifornien zu sein, in der Gemeinde Grace Church, da wo John MacArthur der Hauptlehrer ist. Das war eine Hirtenkonferenz, Pastorenkonferenz. Und John MacArthur, er ist ein begnadeter Lehrer, auch ein sehr bekannter Lehrer. Viele Bücher haben wir hier in Deutschland von ihm. Er hat weltweiten Einfluss durch seine Lehre auf die evangelikale Christenheit. Und wenn man mal da ist, dann versteht man, warum seine Lehre so einflussreich ist. Und der Grund, warum seine Bücher, seine Lehre so einflussreich ist, ist nicht der, weil er so ein begnadeter Lehrer ist. Es gibt viele andere, die es wirklich genauso gut machen wie er. Und der Hauptgrund ist der, dass er in einer Gemeinde ist, die unheimlich hingegeben an der Förderung des Evangeliums dient. Wir sind da gewesen, dass da ein sehr großer Campus aufgebaut, auf dem dann zu diesem Event, zu dieser Pastorenkonferenz alles Mögliche aufgebaut ist. Da gibt es Leute, die machen Stand für Saft, da gibt es Leute, die haben da einen Stand aufgebaut und die putzen den Leuten ihre Schuhe. Und da kam dann der Typ an, der so von unserem Essenstisch den Müll weggeräumt hat, und das war so eine leidenschaftliche, hey guys, let us serve you in the name of Jesus, und räumt den Müll ein. Und so mit diesem Spirit arbeiten die da. Und wenn man das so miterlebt und sie diese ganzen Werke vorstellen, diese ganzen Bücher, die wir hier von John MacArthur haben, das hat er nicht alle selber geschrieben. Das sind Leute, die seine Predigten abtippen, in Bücher zusammenfassen und veröffentlichen. Also wenn man da ist, dann sieht man diese Gemeinde, die wirklich ein lebendiger Organismus ist und wo viele Menschen wirklich hingegeben an der Förderung des Evangeliums arbeiten. Und das macht diese Lehrinhalte von John MacArthur so weit verbreitet. Das ist nicht er als Person, sondern es ist eine große, aktive Gemeinde, die dahinter steht. Und wir werden heute in unserem Text uns einige Verse von Paulus aus dem Römerbrief anschauen, und er wird uns zeigen, was das Ziel einer Gemeinde ist, wie ein Leib funktioniert, wie ein Leib ein lebendiger Organismus ist, der interaktiv wirkt, sodass jedes Glied im Leib vom anderen abhängig ist und somit zur Förderung des Evangeliums beiträgt. Ihr dürft aufschlagen, Römer Kapitel 12, Abvers 3, da lesen wir die Worte von Paulus. Er schreibt dort: Denn ich sage durch die Gnade, die mir gegeben wurde, jedem, der unter euch ist, nicht höher von sich zu denken, als zu denken sich gebührt, sondern darauf bedacht zu sein, dass er besonnen ist, wie Gott einem jeden das Maß des Glaubens zugeteilt hat. Denn wie wir in einem Leib viele Glieder haben, aber die Glieder nicht alle dieselbe Tätigkeit haben, so sind wir, die vielen, ein Leib in Christus, einzeln aber Glieder voneinander. Da wir aber verschiedene Gnadengaben haben nach der uns gegebenen Gnade, so lasst sie uns gebrauchen. Es sei Weissagung in der Entsprechung zum Glauben, es sei Dienst im Dienen, es sei der Lehrt in der Lehre, es sei der Ermahnt in der Ermahnung, der abgibt in Einfalt, der vorsteht mit Fleiß, der Barmherzigkeit übt mit Freudigkeit. Letzten Sonntag haben wir über die ersten 2 Verse aus Römer 12 nachgedacht, und wir haben gesehen, wie diese Ermahnungen in Vers 1 und 2 ihre Grundlage in den ersten 11 Kapiteln haben. Paulus hat sie dazu ermahnt, ihre Leiber Gott darzustellen, und wir haben in Römer 6 gesehen, warum es für Christen nur vernünftig ist, seinen Leib Gott darzustellen. Dann hat Paulus uns ermahnt, dieser Welt nicht gleichförmig zu sein, sondern unser Denken erneuern zu lassen. Und wir haben in Römer 1 gesehen, wie diese Welt denkt, aus der wir errettet wurden. Und dann haben wir in Römer 7 gesehen, wie unsere Denkweise erneuert wurde von diesem nichtigen Weltlauf. Und wir sind dazu ermahnt worden, unsere Gesinnung jetzt stetig erneuern zu lassen von dieser alten Gesinnung der Welt. Und damit hat sich Paulus in diesen ersten zwei Versen auf die Ermahnungen Gottes, auf die ersten 11 Kapitel bezogen und die Gemeinde zu einem hingegebenen Leben ermahnt. Du bist jetzt frei, deinen Körper mit seinen Fähigkeiten Gott hinzugeben. Und zum anderen haben wir auch gesehen, dass unser Denken befreit worden ist vom Dahingegebensein in der Nichtigkeit. Und du bist frei dazu, dein Denken jetzt erneuern zu lassen durch Gottes Wort. Du bist durch Gottes Erbarmen also befreit worden, das Richtige zu tun und auch richtig zu denken. Du darfst jetzt als das Opfer deines Leibes Gott darbringen und du darfst auch deine Überzeugungen darbringen und durch sein Wort deine Denkweise erneuern lassen. Und diese beiden Aspekte, anders denken und anders handeln, machen ein verwandeltes Wesen aus, was unsere Heiligung ist. Soweit zur Wiederholung vom letzten Mal. Diese ersten zwei Verse aus Römer 12, sie bilden gewissermaßen die Einleitung für diesen großen praktischen Teil ab Kapitel 12. Es waren sehr allgemeine oder sehr grundsätzliche Ermahnungen für einen jeden Christen. Und jetzt wird Paulus im weiteren Verlauf des Briefes sehr praktisch werden. Er wird uns zeigen, wie anderes Denken aussieht. Er wird uns zeigen, wie anderes Handeln aussieht, wie es aussieht, wenn ein Christ seinen Leib Gott darstellt als ein wohlgefälliges Opfer. Wir werden jetzt sehen, was macht ein Christ in der Gemeinde, der seine Glieder Gott darstellt, und wir werden sehen, wie denkt ein Christ in der Gemeinde, der seine Gesinnung erneuern lässt. Und genau diese zwei Aspekte, die werden wir heute in diesen Versen 3 bis 8 sehen, wonach ich auch meine Gliederung für diesen Text erstellt habe. Ihr dürft das gerne einmal einblenden. Also erstens das Denken des Gläubigen, die Verse 3 bis 5, und zweitens das Dienen des Gläubigen, Verse 6 bis 8. Paulus ersetzt hier in Vers 3, also mit diesem Wort denn fort, er nimmt Bezug auf Vers 1 und 2 und er führt jetzt weiter aus und adressiert jetzt hier ab Vers 3 zuerst unser Denken. Und er sagt, denn ich sage euch durch die Gnade, die mir gegeben wurde, jedem, der unter euch ist, nicht höher von sich zu denken, als es sich zu denken gebührt, sondern darauf bedacht zu sein, dass er besonnen sei, wie Gott einem jeden das Maß des Glaubens zugeteilt hat. Paulus, er ermahnt die Römer jetzt nicht zu hoch von sich zu denken. Und wenn Paulus hier jetzt ein hochmütiges Denken anspricht und wir uns nochmal an den vorangegangenen Kontext erinnern, dann muss es bei uns sofort wieder klingeln, wenn wir an Römer Kapitel 11 denken. Da hat Paulus den Heiden ein Geheimnis mitgeteilt, damit sie sich nicht für klug halten. Da hat Paulus sie mit wilden Zweigen verglichen, damit sie nicht hochmütig werden. Paulus hat zum Ende von Römer 11 Juden und Heiden gedemütigt und gesagt, dass sie alle in den Ungehorsam eingeschlossen waren. In Römer 1 haben wir gelesen, Vers 22, indem sie sich für weise ausgaben, sind sie zu Narren geworden und haben die Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes verwandelt in das Gleichnis eines Bildes von vergänglichen Menschen und von Vögeln und von vierfüßigen und kriechenden Tieren. Das war der Zustand von uns damals als Ungläubige. Wir haben uns für weise ausgegeben, obwohl wir Narren waren. Wir waren gefangen in unserer Dummheit sozusagen. Paulus, er hat in den ersten 11 Kapiteln die Augen für unseren Zustand geöffnet und uns gedemütigt, um uns zu zeigen, So dürfen wir nicht mehr denken. Wir dürfen uns nicht für weise halten. Wir wissen jetzt, dass unser Denken unheimlich fehlbar ist und wir brauchen die Erneuerung unseres Denkens. Und dieses Wissen muss uns sehr demütig und sehr vorsichtig machen, bevor wir unsere Meinung als richtig hinstellen und andere mit unseren Überzeugungen richten. Paulus leitet diesen Gedanken ein mit den Worten: Ich sage durch die Gnade, die mir gegeben wurde. Und damit sagt Paulus, dass er selbst es nicht verdient hat, den Römern diese Worte schreiben zu dürfen. Damit besinnt sich Paulus erstmal selbst darauf, dass er früher ein Pharisäer gewesen ist, der es nicht verstanden hat. Aber durch Gottes Gnade ist sein Denken neu geworden und er darf jetzt den Römern Worte der Wahrheit schreiben. Es waren Worte, die ihm gegeben wurden, nicht Worte, auf die er selbst sich etwas einbilden durfte. Zu den Korinthern sagte Paulus damals: Was aber hast du, was du nicht empfangen hast? Wenn du es aber auch empfangen hast, was rühmst du dich, als hättest du es nicht empfangen? An der Art und Weise, wie Paulus hier redet, sehen wir, dass er als einer redet, dem bewusst ist, dass er seine Erkenntnis empfangen hat. Weiter sehen wir hier im Vers 3, dass Gott in unserem Glauben der Zuteilende ist. Gott ist dabei, jedem Gläubigen ein individuelles Maß an Glauben zuzuteilen. Wenn du mehr Glauben hast als der andere, dann hast du es, weil Gott es dir gegeben hat, nicht weil du besser bist. Das Maß an Glauben, das ich besitze, hat Gott mir gegeben, und das Maß an Glauben, welches mein Bruder hat, das hat ihm auch Gott gegeben. Wie kann ich also denken, dass ich besser bin als mein Bruder? Wenn ich meinen Kindern Süßigkeiten verteile und auch nur ein Kind ein bisschen mehr bekommen hat, dann fängt es sofort an: Aha, ich habe mehr als du. Und ich denke mir, was für eine Grundlage hast du, dich jetzt dessen zu rühmen? Aber genau das machen Christen manchmal mit dem, was sie von Gott bekommen haben. Wir müssen uns bewusst sein, dass unser Sinn verdorben war und der Erneuerung bedarf. Der eine ist vielleicht weiter in diesem Erneuerungsprozess, der andere ist noch jung im Glauben. Er hat vielleicht Denkmuster aus seiner Vergangenheit, die noch nicht erneuert worden sind, in denen er vielleicht dem Denken dieser Welt noch ähnelt. Bringst du dann die nötige Geduld mit für deinen Bruder oder deine Schwester? Bist du dir bewusst, dass Gott ihm sein Maß an Glauben Stück für Stück zuteilt? Es ist Gott durch seinen Heiligen Geist, der uns überführt und uns Erkenntnis schenkt. Gehst du besonnen damit um? Paulus verwendet hier in Vers 3 dreimal das Wort denken. Im Griechischen Phroneo heißt denken oder sinnen, und er wandelt es zweimal ab, einmal in Hyperphroneo, also hyperdenken, zu hoch von sich denken, und das andere Mal Sophroneo heißt gesund denken oder besonnen sein. Wie wir also im Kontext unserer Gemeinde gesund über uns selbst denken, das illustriert Paulus uns jetzt in den weiteren Versen. Er schreibt im Vers 4 und 5: Denn wie wir in einem Leib viele Glieder haben, aber die Glieder nicht alle dieselbe Tätigkeit haben, so sind wir, die vielen, ein Leib in Christus, einzeln aber Glieder voneinander. Paulus, verwendet hier im Römerbrief wie auch in anderen Briefen diese Illustration unseres Körpers, um die Funktionen innerhalb unserer Gemeinde zu beschreiben. Er sagt hier zuerst, dass wir als Gemeinde im Leib unterschiedliche Tätigkeiten haben, genauso wie die Glieder unseres Körpers unterschiedliche Tätigkeiten ausführen. Und Wenn Paulus uns jetzt damit beibringen möchte, nicht zu hoch von uns zu denken, dann meint Paulus damit, dass wir uns über andere Geschwister im Leib nicht erheben dürfen, nur weil sie eine andere Tätigkeit ausführen. Wir sind sehr schnell dabei zu denken, dass die Tätigkeit, die wir in der Gemeinde ausführen, viel wichtiger ist als die, die mein Bruder ausübt. Und Paulus, er zeigt hier im Vers 4, dass wir alle mit unseren verschiedenen Tätigkeiten zu einem Leib gehören und Glieder voneinander sind. Und damit zeigt Paulus uns unsere Abhängigkeit voneinander. Eine gesunde Funktion unseres Körpers besteht aus einer Interaktion aller Tätigkeiten, aller Glieder. Jedes einzelne Körperteil ist in irgendeiner Weise dem ganzen Körper dienlich. Und kein Körperteil kann für sich alleine funktionieren. Unsere Beine können nicht sagen, wir sind die Stärksten, wir brauchen die Augen nicht. Dann würde, wenn unsere Beine keine Augen hätten, dann würden die ganz oft in Stolpern kommen. Und genauso müssen wir uns dessen bewusst sein, dass wir ohne den Dienst unserer Geschwister nicht funktionieren können. Gerade wenn wir Dienste ausüben, die gesehen werden, stehen wir in der Gefahr, uns zu wichtig zu nehmen. Insbesondere, wenn wir hier vorne stehen. Wenn wir als Prediger predigen, dann stehen wir in der Gefahr, zu hoch zu denken, weil wir diejenigen sind, die hier den größten Redeanteil vielleicht im Gottesdienst haben. Wir müssen also darauf bedacht sein, besonnen zu bleiben. Und diese Illustration des Leibes, sie hilft uns dabei, zu sehen, was andere Gemeindeglieder alles tun müssen, damit ich als Prediger hier diese Funktion ausüben kann. Es sind einmal viele von euch mit der Gabe des Gebens betraut. Damit diese Funktion hier überhaupt ausgeübt werden kann. Wenn ihr mit euren Gaben mich zum Beispiel nicht finanzieren würdet, dann könnte ich einpacken. Das wäre nicht möglich. Da ist vielleicht Jakob als Verwalter im Hintergrund tätig mit Steuerbüro, damit meine Gehaltsrechnung alles sauber abläuft. Hier sind Brüder von der Technik tätig, die dafür sorgen, dass ich gehört werde, die könnten mir auch quasi einfach den Ton abstellen. Ohne die geht's nicht. Zum Zuhören gehört auch dieser Raum hier, dass wir uns alle hier hinsetzen, wo es sich einigermaßen aushalten lässt. Wenn ich mich an die Straße stellen würde und da predigen würde, da würde mir keiner zuhören. Und wie viele von euch kümmern sich um diese Räumlichkeiten hier? Ja, da ist ein Michi, der kümmert sich um den Saugroboter, damit hier wir nicht im Dreck rumlaufen. Da ist eine Birgit, die kümmert sich um die Blumen. Da ist eine Doro, die kümmert sich um unsere Termine, dass wir uns auch alle zur gleichen Zeit hier treffen. Und wenn ich mir das so vor Augen halte, was die Geschwister in unserer Gemeinde in Summe alles tun, damit wir gemeinsam hier uns durch Gottes Wort zurüsten lassen können, dann wird mein Anteil immer kleiner. Und denn wenn ich dann wie Paulus mich darauf besinne, dass selbst diese Fähigkeit hier vorne zu stehen und zu lehren mir gegeben wurde, ja, was bleibt dann noch von mir übrig? Das lehrt uns Besonnenheit. Das lehrt uns, nicht zu hoch von uns zu denken. Jetzt ist es natürlich nicht so, dass nur ich euren Dienst an mir brauche. Es ist auch mein Dienst, den die Gemeinde benötigt. Es ist die Interaktion des gesamten Leibes, die ein jedes Mitglied dazu befähigt, seine eigene Funktion auszuführen. Das heißt, wenn ein Glied am Leib seine Funktion nicht wahrnimmt, dann entsteht ein Defizit im gesamten Leib. Und deswegen wird Paulus uns jetzt in den folgenden Versen dazu ermutigen, unsere einzelne Funktion am Leib Jesu Christi wahrzunehmen. Wir haben letzte Woche im Vers 1 und 2 gesehen, wie Paulus die Römer dazu ermahnt hat, ihren Leib Gott als Opfer darzustellen und ihr Denken erneuern zu lassen. Ich habe vorhin gesagt, dass unserem Text heute genau in unserem Text jetzt genau diese beiden Bereiche angesprochen werden. Zuerst der Bereich des Denkens und dann der Bereich des Handelns. Und Paulus hat uns gerade gezeigt, wie wir denken sollen über unseren Dienst in der Gemeinde. Er hat uns damit gezeigt, wohin unser Denken erneuert werden muss. Und der zweite Aspekt, er zeigt uns jetzt, wie wir dieses veränderte Denken praktisch ausleben sollen, wie dieses veränderte Denken sich in unseren Taten zeigen muss. Paulus hat im Vers 1 darüber gesprochen, dass wir unseren Leib Gott darstellen müssen. Und jetzt werden wir sehen, was das heißt, unseren Leib Gott darzustellen. Und wir bringen nicht wie damals ein Schaf zum Tempel, damit es geopfert wird, sondern wir bringen unsere Gaben, unsere Fähigkeiten zum Leib Jesu Christi. Wir bringen unsere Gnadengaben zu seiner Gemeinde, um unsere Gnadengaben seinem Leib zur Verfügung zu stellen. Dazu ermahnt uns Paulus jetzt ab Vers 6. Er schreibt, da wir aber verschiedene Gnadengaben haben nach der uns gegebenen Gnade, so lasst sie uns gebrauchen. Damit fordert Paulus die Römer jetzt auf, diese verschiedenen Gaben, die jeder Einzelne bekommen hat, in den Leib Jesu Christi einzubringen. Wir haben vorhin im Vers 3 gelesen, dass Gott einem jeden ein individuelles Maß an Glauben mitteilt. Hier im Vers 6 sehen wir, dass auch diese Verschiedenheit oder Verschiedenartigkeit der Gaben uns von Gott nach seinem Ermessen gegeben wird. Das bedeutet, egal welche Gnadengabe du von Gott bekommen hast und auch egal wie intensiv diese Begabung ausgeprägt ist, du sollst sie in den Leib Jesu einbringen. Du sollst sie gebrauchen. Paulus wird jetzt weiter einige konkrete Dienstbereiche nennen, auf die ich gleich eingehen möchte. Aber bevor wir das tun, möchte ich erst ein paar allgemeine Dinge zum Thema der Gaben sagen. Ich weiß nicht, was in der Vergangenheit hier über dieses Thema gesagt wurde. Paulus, er spricht in mehreren seiner Briefen über das Thema der Gnadengaben. Er sagt dazu etwas im Epheserbrief, hier im Römerbrief und dann auch relativ ausführlich im 1. Korintherbrief. Das Wort Gnadengabe ist das griechische Wort Charisma. Es bedeutet Gabe der Gnade oder freie Gabe. Das Wort Charis ist Gnade, steckt in diesem Wort drinne. Und wenn wir Texte von Paulus lesen, die über das Thema der Gnadengabe sprechen, dann können wir aus diesen Texten schließen, dass eine Gnadengabe eine Fähigkeit ist, die uns durch den Heiligen Geist mit unserer Errettung geschenkt wurde. Es ist damit nicht dasselbe wie ein Talent, was jetzt ein Ungläubiger haben kann, wie zum Beispiel ein toller Künstler zu sein, Sportler zu sein oder Wissenschaftler oder sonst was. Die Gnadengaben, von denen Paulus hier spricht, sie werden durch den Heiligen Geist in uns gewirkt, der seit unserer Errettung in uns wohnt. Jeder Gläubige besitzt so eine Gabe und es gibt keinen Christen, in dem diese Gabe nicht gewirkt wird. Das werden wir gleich einmal kurz uns im 1. Korintherbrief anschauen. Und was auffällt, jedes Mal, wenn Paulus über das Thema der Gaben spricht, dann spricht Paulus über die Unterschiedlichkeit, über die Vielfältigkeit der Gaben in der Gemeinde. Wir haben in Epheser, in Römer und in 1. Korinther eine Auflistung jeweils von solchen verschiedenen Gnadengaben, aber sie sind nie gleich. Diese Listen unterscheiden sich voneinander in der Anzahl und auch in der Art. Und wir können mit diesen Aufzählungen nur gewisse Arten von Gnadengaben identifizieren. Und ich möchte jetzt mal diese Aufzählung aus dem 1. Korintherbrief vorlesen, in Kapitel 12, Abvers 4. 1. Korinther 12, Abvers 4, da schreibt Paulus, es gibt aber Verschiedenheit von Gnadengaben, aber es ist derselbe Geist. Und es gibt Verschiedenheiten von Diensten, und es ist derselbe Herr. Und es gibt Verschiedenheiten von Wirkungen, aber es ist derselbe Gott, der alles in allen wirkt. Jedem aber wird die Offenbarung des Geistes zum Nutzen gegeben. Denn dem einen wird durch den Geist das Wort der Weisheit gegeben, einem anderen das Wort der Erkenntnis nach demselben Geist, einem anderen aber Glauben in demselben Geist, einem anderen aber Gnadengaben der Heilungen in dem einen Geist, einem anderen aber Wunderwirkungen, einem anderen aber Weissagung, einem anderen aber Unterscheidung der Geister, einem anderen verschiedene Arten von Sprachen, einem anderen aber Auslegung der Sprachen. Dies alles aber wirkt ein und derselbe Geist und teilt jedem besonders aus, wie er will. Hier betont Paulus genau wie im Römerbrief die Verschiedenheit oder die Vielfalt dieser Gaben, um den Korinthern dann im weiteren Verlauf zu zeigen, dass ein Gläubiger sich auf besondere Gaben nichts einzubilden braucht. Paulus behandelt das Thema der Verschiedenheit, um damit zur Demut zu ermahnen. Es gab damals und es gibt auch heute Begabungen, die sehr offensichtlich sind, und dann laufen wir in der Gemeinde Gefahr, Menschen mit solchen Begabungen einfach übermäßig zu hypen. Und der Rest der Gemeinde, er sitzt da und denkt sich, ja toll, ich kann das nicht, ich bin anscheinend unbegabt, ich mache einfach nichts. Oder alle in der Gemeinde streben dann in eine in deren Augen besondere Gabe an. Und genau gegen dieses Ungleichgewicht im Leib argumentiert Paulus mit der Verschiedenheit der Gaben. Es sind verschiedene Gaben und so verschieden soll es auch sein. Es sollen nicht alle eine Gabe anstreben. Das ist damals das Problem der Korinther gewesen, welches Paulus adressierte, und genau dieses Denken gibt es auch heute in Gemeinden. Und auch in unserem Text an die Römer argumentiert Paulus gegen ein hochmütiges Denken im Dienst mit der Verschiedenheit der Gaben. Gläubige mit offensichtlichen Begabungen, sie müssen zur Demut ermahnt werden. Und Gläubige mit weniger offensichtlichen Gaben müssen dazu ermutigt werden, ihre Gnadengabe einzusetzen und sie zu gebrauchen. Das ist der Sinn von diesem Text hier im Römerbrief. So wie wir in unserem Körper innere Organe haben, die niemand sieht, die aber lebensnotwendig sind für unseren Körper, so gibt es auch in der Gemeinde Gaben, die man nicht sieht, die aber lebensnotwendig für eine Gemeinde sind. Wenn Paulus über die Vielfalt der Gaben spricht, dann meint das zuerst, dass jeder Gläubige eine andere Gabe besitzt. Aber auch, dass das Maß der Gabe oder die Intensität dieser Gabe sehr unterschiedlich ist. Viele Gläubigen haben nicht nur eine Gabe in einer reinen Form, viele haben verschiedene Gaben in unterschiedlicher Intensität, genauso wie in unserem natürlichen Leben wir nicht nur ein sehr starkes Talent haben und ansonsten absolut untalentiert sind. Es ist äußerst selten, dass jemand künstlerisch hochbegabt ist und in anderen Bereichen absolut unbegabt ist. Genauso besitzen auch wir Gläubige immer eine Mischung aus verschiedenen geistlichen Begabungen, die uns zu einer individuellen Persönlichkeit im Leib Jesu Christi machen. Es gibt Begabungen, die in Kombination mit anderen Gaben stehen müssen, weil sie sonst wertlos ist. Die Gnadengabe des Lehrens muss zum Beispiel gepaart sein mit der Gnadengabe der Erkenntnis. Wenn ich nichts erkannt habe, kann ich nichts lehren. Und weil die Gnadengaben eben selten in einer reinen Form auftreten, ist es auch nicht immer einfach zu sagen, dass Bruder sowieso die Gabe sowieso hat. Weil es einfach oft eine Mischung aus verschiedenen Gaben ist. Das erstmal so allgemein zum Thema der Gaben. Und jetzt wollen wir einmal genauer hinschauen hier ab Vers 6 und uns diese einzelnen Gaben anschauen, die Paulus uns hier auflistet. Paulus, er ermahnt jetzt jeden einzelnen Gläubigen dazu, seine Gabe zu gebrauchen, egal welche Gabe er hat. Und er sagt hier ab Vers 6, es sei Weissagung in der Entsprechung zum Glauben, es sei Dienst im Dienen, es sei der lehrt in der Lehre, es sei der ermahnt in der Ermahnung, der abgibt in Einfalt, der vorsteht mit Fleiß, der Barmherzigkeit übt mit Freudigkeit. Paulus hat zuerst die Verschiedenheit der Gaben betont und jetzt nennt er beispielhaft einige Gaben und er ermahnt die Gläubigen aus jeder Gabenkategorie, kann man sagen, ihre Gabe auszuleben und in den Leib einzusetzen. Und das Ziel damit ist, die Gemeinde in Rom zu einem ausgewogen funktionierenden Leib zu ermutigen. Wenn wir mit unserem Körper zum Beispiel laufen, dann sind fast alle Organe im Einsatz. Zum Laufen reicht es nicht nur Beine zu haben. Und genauso kann eine Gemeinde nicht funktionieren, wenn sie zum Beispiel nur einen Prediger hat. Aber das denken manchmal Prediger von sich und deswegen besonnen sein. Gemeinde Gottes ist keine One-Man-Show. Jedes Glied am Leib muss seine Aufgabe ausführen. Dazu ermahnt Paulus uns hier und er beginnt hier mit der Gnadengabe der Weissagung. Und ich möchte jetzt kurz auf diese 7 Gaben hier eingehen. Die Weissagung soll also gebraucht werden und sie soll in der Entsprechung zum Glauben geschehen. Was ist Weissagung? Das ist eine wirklich interessante Frage. Andere Übersetzungen übersetzen dieses Wort oder diese Gabe mit prophetischer Rede. Und das ist aus dem griechischen Wort auch so berechtigt. Prophetoio heißt es. Und deswegen denken wir bei prophetischer Rede oder Weissagung immer sofort an das Verkündigen einer neuen Offenbarung oder etwas Prophezeites über die Zukunft zu sagen. Und mit diesem Verständnis wird dieses Wort auch am häufigsten verwendet. Es ist aber so, dass die Propheten nicht immer neue Visionen gepredigt haben oder neue Offenbarungen, die sie gerade von Gott bekommen haben, gepredigt haben, sondern sie haben auch vorhandene Offenbarungen dazu gebraucht, das Volk zu ermahnen oder zu warnen. Und deswegen gibt es hier im konservativen Lager 2 verschiedene Sichtweisen, was die Bedeutung von Weissagung angeht. Es gibt die einen, die sagen, Weissagung ist immer wirklich eine Mitteilung einer neuen Offenbarung der Zukunft, die noch nicht bekannt ist. Und es gibt die anderen Ausleger, die sagen, dass diese Gabe sich auch auf vorhandene Offenbarungen bezieht und damit auch heute noch existiert. Und ich persönlich bin vom Letzteren überzeugt und gewinne dieses Verständnis aus 1. Korinther 14, wo Paulus unter anderem sagt, wer aber weissagt, 1. Korinther 14, Vers 3, wer aber weissagt, redet zu den Menschen zur Erbauung, zur Ermahnung und zum Trost. Heißt, wenn Geschwister in der Gemeinde durch Gottes Wort einander trösten, ermahnen oder erbauen, dann ist das laut 1. Korinther 14 eine Art der Weissagung. Gott begabt also Menschen damit, das Wort Gottes, welches wir schon haben, es ist eine göttliche Offenbarung, in das Leben von Menschen wirklich wirksam hineinzureden, sodass sie ermutigt, ermahnt und getröstet werden. Die Korinther haben damals diese Gabe vernachlässigt, lesen wir in 1. Korinther 14, weil sie im Vergleich zur Sprachenrede sehr unspektakulär war. Sprachenreden, Auslegen der Sprachen, Heilung, das war populär, das war angesehen. Und Paulus ermahnt sie deswegen, die Weissagung nicht zu verachten. Und er sagt, die Weissagung soll in Übereinstimmung mit dem Glauben geschehen. Mit Glaube ist an dieser Stelle nicht unser persönlicher, subjektiver Glaube gemeint, sondern, wie ich verstehe, der objektive Glaube, der uns in der Schrift offenbart ist. Heißt, wenn wir einander auf Gottes Wort hinweisen, dann muss das in der Übereinstimmung zu dem Glauben geschehen, der uns in der Schrift offenbart wird. So viel zum Thema der Weissagung. Zweitens Dienst. Paulus ermahnt Gläubige zum Dienst, die die Gnadengabe des Dienstes empfangen haben. Die Gabe des Dienstes, das ist die Fähigkeit, Bedürfnisse anderer zu sehen und das Herz und die Bereitschaft dazu zu haben, meinen Geschwistern etwas Gutes zu tun. Und dabei steht nicht im Vordergrund, was man jetzt unbedingt tut. Du kannst auch deine natürlichen Talente, die du besitzt, wie Handwerken, wie Kochen, Backen, Steuererklärung machen, die kannst du im Dienst für deinen Nächsten einsetzen. In der Urgemeinde war es der Dienst an den Tischen oder die materielle Sorge für die Hellenisten. Heute ist es vielleicht, die Mülltonne rauszustellen oder das Stehkaffee vorzubereiten. In der Gemeinde Jesu wird es immer praktische Aufgaben geben, wozu es Diener braucht. Und Paulus ermahnt uns hier und sagt, wenn das deine Gabe ist, dann diene im Dienst. Der Leib Christi braucht diese Funktion. Drittens, wer lehrt in der Lehre? Die Gabe des Lehrens ist die Fähigkeit, das Wort Gottes zu erklären und auszulegen, sodass es andere verstehen. Und wer darin begabt ist, der soll auch im Lehren in der Gemeinde tätig sein. Wir sehen am Beispiel von Paulus, wie er Timotheus darin angeleitet hat und er hat auch Timotheus dazu ermutigt und gesagt, was du von mir empfangen hast, das vertraue anderen Männern an, die fähig sein werden, auch andere zu lehren. Und da genau das muss stattfinden in der Gemeinde. Dafür planen wir zum Beispiel jetzt weiter unsere Gemeindebibelschule. Es ist unser Auftrag, lehrfähige Männer für diesen Dienst in der Erkenntnis, aber auch charakterlich zuzurüsten, damit Lehre in der Gemeinde gefördert wird. Viertens, es sei der ermahnt in der Ermahnung. Die Gabe der Ermahnung ist für den Leib Christi wie das Nervensystem, sage ich mal, unseres Körpers. Unsere Nerven, sie signalisieren uns, wo in unserem Leib etwas nicht stimmt. Und der ganze Körper kann darauf reagieren, wenn ich mich verletzt habe zum Beispiel. Das Wort Ermahnung meint aber nicht nur ein Hinweisen auf Sünde, sondern auch das Ermutigen und das Helfen dabei, diese Sünde sein zu lassen. Es kann mit Trost oder Ermutigung übersetzt werden. Und wir erleben immer wieder, wie im Leib Christi Schaden entsteht, wenn Sünde oder Fehlverhalten nicht angesprochen wird. Es kann dadurch üble Nachrede entstehen und am Ende sind Geschwister, die selbst, sag ich mal, den Fehler begangen haben, sie sind enttäuscht und auch verletzt, weil man nicht direkt auf sie zugegangen ist. Menschen auf Fehler hinzuweisen, sodass es wirklich ermutigend ist und nicht entmutigend, das ist eine schwierige Aufgabe. Und deswegen hat der Heilige Geist Menschen bewusst mit dieser Fähigkeit ausgestattet, dass sie Fehlverhalten wirklich auf eine taktvolle und angenehme Art ansprechen können, sodass Menschen ermutigt sind, Dinge abzustellen und Dinge sein zu lassen. Hast du dich vielleicht schon einmal gefragt, ob das dein Dienst im Leib Jesu ist? Der Dienst der Ermahnung, er ist ein unheimlich wichtiger Dienst für die geistliche Gesundheit einer Gemeinde. Fünftens, der abgibt in Einfalt. Abgeben, genau, das ist eine Gnadengabe. Der Leib Jesu braucht Gaben, das kann finanziell sein, das kann materiell sein. Um die Gnadengabe des Gebens auszuüben, muss man natürlich etwas zum Geben haben. Und wenn der Herr dich finanziell zum Beispiel gesegnet hat, dann überleg dir, ob es nicht vielleicht Gott genau deswegen tut, weil er dir die Gnadengabe des Gebens anvertraut hat. Wir als Familie, wir kennen ein Ehepaar, die etwas wohlhabender sind und diese Familie, sie hat sich zum Auftrag gemacht, vollzeitliche Mitarbeiter im Reich Gottes darin zu unterstützen, dass sie ihnen ihr Ferienhaus am See kostenfrei zur Verfügung stellen. Hanglage, Weinberg im Garten, großen Blick auf den See. Unheimlich toller Dienst. Das ist die Gnadengabe des Gebens. Ist jetzt keine Werbung in eigener Sache, ich bezahle meinen nächsten Urlaub selber. Sechstens, der vorsteht mit Fleiß. Dieses Wort für Vorstehen, es kommt am häufigsten in den Pastoralbriefen vor und es meint deswegen wahrscheinlich in erster Linie den Vorsteherdienst des Ältesten. In 1. Timotheus wird es aber auch dafür verwendet, seinem eigenen Haus gut vorzustehen. Jeder Mann in einer Familie ist damit ein Vorsteher. Und Gott begabt Menschen bewusst mit dieser Fähigkeit des Vorstehens oder der Leiterschaft, damit diese Menschen im Leib Jesu Christi Leitungsaufgaben und Führungsaufgaben übernehmen. Und wenn du von Gott dazu begabt bist, dann sollst du das mit Fleiß tun, mit Hingabe tun. Und letztens und siebtens, der Barmherzigkeit übt mit Freudigkeit. An unserem Nächsten Barmherzigkeit zu üben, ist laut Paulus eine Gnadengabe. Kann auch mit sich erbarmen übersetzt werden. Wenn wir von Problemen unserer Geschwister mitbekommen und dann denken viele so in unserer distanzierten Gesellschaft, nicht mein Problem, bloß nicht zu tief einmischen, sonst werde ich da irgendwie mitverantwortlich für. Ich will mich mit seinen Problemen einfach nicht die Hände schmutzig machen. Und wir gehen damit ganz oft an der Not unseres Nächsten vorbei. Das darf es grundsätzlich im Leib Jesu Christi nicht geben, so sollte niemand sein. Aber wenn jemand die Gabe der Barmherzigkeit hat, dann wird er durch die Not des anderen innerlich bewegt von Mitgefühl und Barmherzigkeit. Und es ist ihm ein Herzensanliegen, Barmherzigkeit zu üben und seinem Bruder in der Not zu helfen. Und Paulus ermutigt dazu, diese Gabe mit Freudigkeit auszuüben, damit der Bruder, der in Not ist, das auch wirklich von einem freudigen Menschen annehmen kann und den Gliedern im Leib geholfen wird. Das waren jetzt so diese sieben Gnadengaben, kurz beschrieben, die, wie ich gesagt habe, keinen Anspruch auf Vollständigkeit erheben. Vielleicht hast du dich in einigen dieser Begabungen wiedergefunden, vielleicht auch nicht. Es kann, wie gesagt, sein, dass Menschen unter uns eine Kombination aus verschiedenen Gaben haben, dann ist es nicht eindeutig. Und Christen, sie fragen sich oft, wie erkenne ich, was meine Gnadengabe ist? Und dann frage ich manchmal einfach zurück, wie erkenne ich denn zum Beispiel, dass Fußballspielen mein Talent ist? Ja, zieh dir die Fußballschuhe an und spiel mal Fußball. Dann wirst du herausfinden, ob Fußballspielen deine Gabe ist. Ja, wenn unsere Kinder zum Beispiel heranwachsen, sie beginnen alles Mögliche zu machen. Sie beginnen zu rechnen, zu musizieren, zu schreiben, zu spielen, was weiß ich, rumzuwerkeln, zu basteln. Und indem sie viele Tätigkeiten ausüben oder ausprobieren, kristallisiert sich mit der Zeit langsam heraus, worin sie besonders begabt sind. Wir haben in der Bibel im Neuen Testament unzählige Aufforderungen zum Dienst, die grundsätzlich auf jeden Gläubigen zutreffen. Wir werden jetzt später oder nächste Woche im Verlauf der nächsten Verse solche Beispiele sehen, wie Paulus ein Gebot nach dem anderen adressiert, an die ganze Gemeinde in Rom. Das soll jeder machen. Und während du diese ganz allgemeinen Dinge tust, die Gott von einem jeden Gläubigen erwartet, wirst du herausfinden, in welcher Sache du besonders begabt bist, für welche Sache du ein besonderes Herzensanliegen hast. Deswegen finden wir unsere Begabung heraus, indem wir die allgemeinen Gebote, die Gott an jeden Gläubigen richtet, einfach tun. Ich denke, es ist relativ klar, was diese Worte von Paulus für einen jeden von uns heute bedeuten. Paulus, er kommt aus Vers 1, wo er die Römer dazu aufgefordert hat, seinen Leib Gott darzustellen. Und er hat uns jetzt gezeigt, wie das aussehen soll. Ihr dürft die Anwendung einmal einblenden. Deinen Leib Gott darzustellen, das tust du, indem du deine Gaben im Leib Jesu Christi ausübst. Das ist Gottesdienst, hat er im Vers 1 gesagt. Und Paulus hat hier verschiedene Dienstbereiche angesprochen und jeden von uns dazu aufgefordert, bitte führe deine Funktion im Leib Christi aus. Gebrauche sie. Denke nicht hoch von dir, sei besonnen, es geht nicht um dich in diesem Dienst. Das Ziel unseres Dienstes ist nicht unsere Darstellung, sondern das Wachstum des Leibes. Wer dient, um groß rauszukommen, der denkt zu hoch von sich. Und oft werden Talente in der Gemeinde vergraben, weil Geschwister denken, dass ihr Dienst einfach zu unbedeutend ist. Und da ist Erneuerung des Denkens nötig, um seinen Leib Gott darzustellen. Es geht bei niemandem darum, sich selbst darzustellen. Es geht bei niemandem darum, im Rampenlicht zu stehen. Besonnenheit macht dienstbereit. Denke um, denke besonnen und stell deinen Leib der Gemeinde Jesu zur Verfügung. Amen. Wir singen jetzt gemeinsam das Lied »Mein Verlangen, dich zu ehren«.